Wir hören heute Morgen auf einen Abschnitt aus Kolosser 3 von Vers 14 bis 17. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie einladen, aufzustehen. Lieber Vater, im Namen Jesu kommen wir an diesem Morgen zu dir und stehen vor dir und geben dir die Ehre und beten dich an als dem Ewigen und dem Allmächtigen, dem alles in der Hand liegt. Und wir sehen zugleich auf dein Volk Israel an diesem Morgen und sind bekümmert und ratlos und besorgt und wollen dir dein Volk an diesem Morgen besonders hinlegen und dich von Herzen bitten, dass du gnädig darauf schaust und darüber wachst, dass du Weisheit gibst, dass du Gnade schenkst, dass du all die, die jetzt Verantwortung tragen, leitest und dass du ihnen hilfst, durch diese Zeit, durch diesen Tag, durch diese Stunden hindurchzukommen. Wir bitten dich für alle, die Leid tragen in diesen Stunden, dass du ihnen nahe bist und bitten dich, dass du dich als der Ewige und Allmächtige unter ihnen erweist. Sie sind ja doch dein Volk. Und du hast sie lieb und du achtest auf sie und bist bei denen, die in diesen Tagen besonders leiden. Wir danken dir, dass wir bei all dieser Dunkelheit, die wir erleben, in der Ferne und manche auch in der Nähe, auf dich sehen dürfen, auf unseren Herrn Jesus Christus sehen dürfen und wissen, dass du der lebendige Herr bist, dem alles in der Hand ist, der alles sieht und weiß und kennt. Und wir wollen auf dich schauen und auf dein Wort und uns leiten lassen von dem, was du uns zu sagen hast. Du hast uns dein Licht gegeben, ein klares Wort, und dieses Wort darf reichlich in unseren Herzen wohnen. Und das ist unsere Bitte an diesem Morgen, dass du dieses Wort lebendig werden lässt, auch jetzt, dass du Rainer Wörth segnest und wir das erfahren, dass du lebendig mitten unter uns bist. Und jedem Einzelnen so begegnest, wie es für uns gut und nötig ist, leite uns im Reden und im Hören in allen Dingen. Und dann wünschen wir uns von Herzen, dass alles, was wir tun, mit Worten oder mit Werken, in deinem Namen getan ist. Wir brauchen dazu deine Leitung, deinen Segen, deine Gegenwart in jeder Stunde. Wir geben dir, unserem Herrn und Gott, alle Ehre. Amen.
Es mag schon 40 Jahre oder circa 40 Jahre her sein, da hatte ich ein Gespräch mit dem bekannten Schweizer Evangelisten, ich weiß nicht, ob der ein oder andere ihn kennt, Charles Reichenbach, und Verkündiger. Er war, ist jetzt 87 Jahre alt, damals war er 47, war um die 20, und da habe ich schon gedacht, Mensch, das ist ein Opa. Aber irgendwie, das lag mehr an meinem Alter als an seinem. Heute bin ich 60 und komme gar nicht als Opa vor. Aber an eins kann ich mich bei dem Gespräch noch so gut erinnern. Er sagte immer wieder diesen Satz, den Sie sicherlich auch kennen. Danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Eine tiefe geistliche Wahrheit. Und wir wollen uns ja heute mit der Dankbarkeit beschäftigen. Wir haben Erntedank. Viele Gemeinden, viele Kirchgemeinden haben das letzten Sonntag getan. Wir tun es heute. Und deswegen wollen wir uns mal ganz grundsätzlich mit der Dankbarkeit nach der Schrift beschäftigen. Ich habe das Thema überschrieben: Dankbarkeit, eine Quelle der Inspiration und des Segens. Der ein oder andere mag vielleicht sagen, ja, wieder so ein kirchliches Fest. Aber schon sehr alt, sehr lange bezeugt. Im 3. Jahrhundert bereits findet man Quellen. Und es ist doch eine wunderbare Sache, dass man neben dem täglichen Dank, dem täglichen Lob, einmal im Jahr auch ganz besonders Gott danken darf. Der Strom kommt ja nicht aus der Steckdose. Das Essen kommt nicht aus dem Kühlschrank oder aus dem Supermarkt, sondern der Geber aller guten Gaben ist Gott. Und da gebührt sich's und ehrt ihn und freut ihn, dass wir das tun. Auch einmal ganz besonders, dass wir dankbar sind. Sie müssen sich nur mal einmal vorstellen, es würde mal ein Jahr auf der ganzen Welt die Ernte ausfallen. Das ist ja immer nur lokal, dann kann man sich gegenseitig da helfen, aber es war eine einzige Katastrophe. Also wir können Gott nicht genug dankbar sein. Wir sind vollkommen von ihm abhängig. Und wir finden auch im Alten Testament bereits Erntefeste. Die drei großen Wallfahrtsfeste sind alle mehr oder weniger auch Erntefeste oder stehen in Bezug auf das landwirtschaftliche Jahr. Und das Herbstfest, Sukkot, Laubhüttenfest, das entspricht so ein bisschen dem, was wir heute feiern. Das ist das Fest der Freude nach der Einbringung der Ernte. Und man macht das auch so dann, dass man für das vergangene Jahr dankt, auch für das vergangene Jahr sich beugt und sich fürbittend und vor allem für Regen, das beginnt dann, das Gebet für Regen, aufs neue Jahr einstellt. Und es ist ja, und Sie haben es alle in den Nachrichten verfolgt, es ist ja wie vor 50 Jahren beim Yom Kippur-Krieg beinahe, was seit gestern frühmorgens nach unserer Zeit in Israel geschieht. Im Yom Kippur-Krieg 1973, da war ja der Überfall am 6.10.1973 nach diesem überragenden Sieg, ist Israel stolz geworden im Sechstagekrieg und sie waren unaufmerksam und haben nicht mit einem Angriff gerechnet und dann sind sie an den Rand einer Niederlage gekommen, Yom Kippur-Krieg, und Gott hat dann aber noch einen Sieg geschenkt. Und jetzt gestern, völlig überraschend, man fragt sich, warum die Geheimdienste keinerlei Information hat, warum die Vorbereitung so im Verborgenen bleiben konnten. Ich werde gleich noch zeigen, dass es auch ein hoher Feiertag ist, an dem dieser Überfall geschehen ist. Es ist nicht nur ein normaler Schabbat gewesen, sondern es ist ein besonderer Feiertag. Ich werde gleich ein paar Sätze dazu sagen. Haben Sie an, soweit ich jetzt weiß, an 27 Stellen die Grenzbefestigungen überwunden und sind da mordend, vergewaltigend, Entführungen vornehmend, zerstörend mit Motorrädern und Jeeps mit aufgesetzten Maschinengewehren und anderen Dingen, Paraglider, also mit Elektromotor wahrscheinlich oder Benzinmotor, das weiß ich nicht, übers Wasser, und haben da also wirklich ein Blutbad angerichtet. Und Israel ist wie im Schock. Und ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Und so sehr der Herr sich jetzt auch über unseren Dank freut, so hat er doch auch ein weinendes Herz. Denn Israel, das ist Gottes Augapfel. Es muss alles, nicht alles in Ordnung sein in Israel, aber es ist Sache Gottes. Und es steht dem Feind nicht zu, das Volk Gottes zu überfallen. Und das ist jetzt geschehen. Und es ist besonders perfide, dass es an diesem zu Ende gegangenen Fest der Freude, Sukkot ist das Fest der Freude, Sie entschuldigen ein bisschen, dass ich heute Morgen da ein bisschen mehr drauf eingehe, aber es ist ja, liegt ja auf der Hand, dass Gott gerade wieder eine Zäsur schenkt. Das Fest der Freude, nämlich beim Fest Sukkot, beim Laubhüttenfest, da wird dreimal Freude geboten. Also das Gebot dieses Festes ist, du sollst dich freuen. Und es ist ein ganzer Zyklus, der da im Herbst läuft. Es beginnt mit Rosh Hashanah, das war jetzt dieses Jahr, also das jüdische religiöse neue Jahr am 16.17.9. Und dann beginnend mit Rosh Hashanah, dem Neujahrstag, beginnt eine Zeit des Inneren von Gott sich durchleuchten lassen, des Inneren vor Gott stehen. Wo bin ich schuldig geworden im vergangenen Jahr? Wo habe ich gegen Gott, wo habe ich gegen Menschen gesündigt? Tshuva nennt man diese Zeit, diese 10 Tage, und die werden dann inklusive dann noch mit dem großen Versöhnungstag abgeschlossen. Yom Kippur, das war am 24.25.9. Und es ist so schön, dass im Judentum bereits dieser Glaube und diese Gnade vorhanden ist. Also, dass wenn an Yom Kippur die Dinge bereinigt sind, dann sind sie bereinigt. Gott hat alles vergeben, wir können neu starten. Das geht natürlich nur mit Jesus zutiefst, aber so ist die Vorstellung im Judentum. Freut sich dann am folgenden Fest, an Sukkot, über die Vergebung, über den Neuanfang, über die Gaben Gottes. Dem Volk ist Gottes Versöhnung zuteil geworden. Das landwirtschaftliche Jahr geht zu Ende, die Wein- und Obstlese ist eingebracht, was bleibt, sind Freude und Dank. Und das Laubhüttenfest heißt auch deswegen so und heißt im Hebräischen Sukkot, weil man in Sukkah, in Hütten wohnt. Und das hat sehr viel zu tun mit dem, was jetzt in unseren Tagen geschieht. Warum wohnt man in Hütten? Das ist eine Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten, an die Wüstenwanderung. Man wohnt nicht in einem schönen Haus, sondern in einer Sukkah, wo der Regen durchkommt, der dann nach dieser Zeit hoffentlich bald kommt, wo die Sonne durchscheinen kann. Also das soll zum Ausdruck werden, unser Leben ist wie eine Wüstenwanderung. Eine Sukkah, wir sind in einer Sukkah unterwegs, nicht in einem Palast. Unser Leben ist zerbrechlich. Unser Leben ist abhängig von Gott. Also die Sukkah bringt zum Ausdruck, wir brauchen den Schutz und die Fürsorge Gottes. Eine schwache, baufällig ist falsch, ist ja gerade erst zusammengezimmert, aber so eine provisorische Hütte. Das kommt da also zum Ausdruck und am siebten Tag ist dann noch einmal eine besondere Feier. Und dann kommt ein nächster Feiertag und das ist der Tag gestern gewesen. Shmini Atzeret, das ist ein ganz besonders hoher Feiertag, wo Israel eben sich freut als Schlussfest von Sukkot. Es ist der achte Tag, hat eine besondere Bedeutung. Man gedenkt auch der Nationen. Es ist ein ewiger Tag, aber ich kann das jetzt nicht alles ausfüllen. Gleichzeitig wird Simchat Torah gefeiert, also das Fest über die Gabe des Wortes Gottes. In 4. Mose 29, Vers 35 heißt es, am achten Tag sollt ihr Festversammlung halten. Keine Arbeit sollt ihr an diesem Tage tun. Shmini Atzeret. Und wie zerbrechlich und wie abhängig wir, alle Menschen und auch das Volk Israel und der Staat Israel von Gott sind, das zeigt sich ja gerade in diesen Tagen. Also ich habe das wirklich versucht zu verfolgen, auch mit ausländischen Quellen. Es ist ja Wahnsinn. Die Leute sind wach geworden in Tel Aviv, 6.30 Uhr, erster Raketenalarm. Das ist noch nicht so was Besonderes. Die Hamas schießt immer wieder mal. Aber dann waren es eben sehr viele und dann kamen eben diese Truppen und dann wurden Grenzposten besetzt und ich habe die Bilder noch vor Augen, wie diese Frau an den Haaren, die junge Frau in den Panzer oder in das gepanzerte Fahrzeug gezogen wurde, eins der gekidnappten Opfer. Eine alte Frau mit dem Rollstuhl, Säuglinge wurden erschossen, auf Leichen wurde getanzt, ein toter Soldat, man vermutet es tot, wurde aus dem Merkava-Panzer gezogen. Israel ist traumatisiert, unser Leben ist zerbrechlich. Wir, die ganze Welt und auch Israel hängt ganz an Gott. Es ist ein Reden Gottes auch für das Volk, gerade in ihrer Zerrissenheit jetzt. Und zu allem Übel, und davor hat man in israelischen Sicherheitskreisen besonderen Respekt, hat jetzt auch die Hezbollah im Norden, die vom Iran hauptsächlich finanziert wird und so rund auf 140.000 kleineren und mittleren Raketen sitzt, angefangen, den Golan zu beschießen und Israel hat mit Artillerie geantwortet. Das könnte also sich enorm ausweiten nach Norden, nach Süden und wer weiß, was dann noch alles kommt. Wir wollen besonders an Israel denken, wir wollen besonders für Israel einstehen. Eine weitere Wehe im Endzeitgeschehen. Es geht den Tagen des Messias entgegen und es geht den Tagen entgegen, wo auch Israel den erkennen wird, den sie durchstochen haben. Und wir haben ja nach der prophetischen Woche, die am Dienstag beginnt, unsere Israel-Konferenz. Und ich weiß gar nicht, Eckhard, du weißt das vielleicht schon, aber es weiß Johannes Gerloff vielleicht selber nicht, ob er dann kommen kann oder ob er in Israel bleibt. Ist ja nicht so einfach. Im Moment sind die Flüge abgesagt. Ja, zurück nach diesem aktuellen Bezug zu den Festen Israels. Feste Israels und natürlich auch dieses Fest, das ich gerade beschrieben habe, sind Termine mit Gott. Also da hat Gott in seinen Kalender geschrieben, ein besonderes Treffen mit meinem Volk. Er ist ja immer gegenwärtig und er ist überall gegenwärtig. Aber der Erschaffer unserer Seele weiß, dass wir besondere Momente brauchen, dass unsere Seele so gebaut ist, wo wir in einem gewissen Zyklus an Dinge besonders erinnert werden. Er selber ordnet ja diese Feste an. Termine mit Gott. Und es ist so schade in Deutschland, dass Gott gerne viele Termine auch mit den Menschen eintragen wurden, zum Dankbesuch, zur Fürbitte und anderen Dingen. Aber viele wollen gar keinen Termin bei Gott. Sie danken ihm nicht, sie ehren ihn nicht und sie suchen ihn nicht. Aber in Israel soll das so der Fall sein. Und natürlich kann man zum Herrn der Herren nicht gerade so kommen, wie man aus dem Stall gelaufen ist. Also nichts gegen den Stall, ist ja alles Natur, von Gott geschaffen. Aber Sie wissen, was ich sagen will, dieses äußere Schmutzigsein ist ein Bild für die innere Unreinheit. Kein Mensch kann aus sich vor Gott treten. Und in den Festen, wo man in den heiligen Bereich geht, in den Tempelbereich, da muss man sich vorher reinigen, innerlich. Das geschieht natürlich durch diese Bäder, aber ich habe schon oft gesagt, diese Tauchbäder, kein wirklich klar stehender Israelit, frommer Israelit glaubt, dass Wasser Sünden wegnimmt. Das ist nur ein Symbol. Ich bin nicht rein, um vor Gott erscheinen zu können. Und dann geht er in dieses fließende, lebendige Wasser auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus und sagt, Gott, du musst mich reinigen. Und dann darf er in den Tempelbereich und dann darf er in das Heiligtum, in den Vorhof und auch in den Männervorhof. Und so gibt es eine besondere Gottesbegegnung, eine Begegnung in Freude und Reinheit. Und da haben wir schon das Grundelement der Termine mit Gott. Und heute ist ja auch ein Termin mit Gott. Freude und Dankbarkeit. Auch ein Dankbesuch. Und heute ist ein besonderer Dankbesuch bei dem, der der Geber aller Gaben ist. Ich habe schon gesagt, leider gibt es viele Menschen, die Gott nicht mehr danken. Wir denken immer, wenn einer nichts macht, ja gut, dann ist er zwar nicht gläubig, aber ist so weit ganz in Ordnung. Das ist falsch. Jeder, der Gott nicht dankt und ehrt, missachtet seine Herrlichkeit und die Realität. Also wenn einer, was ja gar nicht gibt, gar nichts Schlimmes in Anführungszeichen macht, nichts tut, so ist er doch ein großer Sünder. Und Sie können es nachlesen, gerade dass man Gott nicht dankt, schmerzt ihn tief. Fjodor Dostojewski schreibt, die beste Definition, er meint den Menschen wahrscheinlich der letzten Zeit, die beste Definition des Menschen lautet wohl Undank auf zwei Beinen. Und neulich hat mir einer WhatsApp geschickt, da standen auch die 5 am schwierigst auszusprechenden Wörter. Ja gut, für einen Schwaben sind viele Worte schwierig auszusprechen, ja. Also das erste habe ich noch einigermaßen hingekriegt, Amphibrachis. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, was das ist, habe es auch nicht nachgeschlagen. Egal, ich habe es aber gut ausgesprochen, finden Sie nicht? Sie wissen ja nicht, wie man es ausspricht. Also und dann das nächste habe ich im Biologieunterricht, das hoffe ich, kriege ich auch hin, Desoxyribonukleinsäure. Ich fand die zwei gar nicht so wahnsinnig schwer, da kenne ich ganz andere. Aber jetzt war es interessant, was bei den 5 am schwierigsten auszusprechenden Wörtern dann gekommen ist. Wissen Sie, was dann für Wörter gekommen sind, die nächsten 3? Danke, bitte, Entschuldigung. Schwierig auszusprechende Wörter. Also wir wollen uns mit der Dankbarkeit beschäftigen. Wir wollen das in 5 Punkten tun. Dankbarkeit als Grundhaltung und Herzenssache. Dankbarkeit für alles, auch für Schweres. Drittens, Dankbarkeit setzt Beziehung voraus, ist ein Beziehungsbegriff. Viertens, Dankbarkeit gegen Gott beinhaltet auch die Dankbarkeit für alles Geschaffene. Und fünftens, Dankbarkeit fördert die Gemeinschaft und schafft eine positive Atmosphäre. Erster Punkt, Dankbarkeit als Grundhaltung und Herzenssache. Der im Hebräischen zugrunde liegende Stamm hat es mit Loben, Preisen, Danken zu tun. Im Griechischen hängt es mit der Gnade und der Freude zusammen. Chara, Charis, Eucharistein heißt Danken. Eucharistie ist die Dankfeier, auch für die Mahlfeier verwendet. Also das Evangelium, die frohe Botschaft der Gnade, macht Herzen voller Freude und dankbar. Hängt alles zusammen. Dankbarkeit ist in der Bibel ein Riesenthema, ein großes Thema, vielfach beleuchtet. Dankbarkeit ist keine Nebensache, sondern Herzenssache, Ausdruck einer positiven Haltung und der inneren Verbundenheit zu jemand. Es geht natürlich nicht um Pavlovsche Hunde. Sie wissen ja von diesem Experiment, wo die Hunde dann Stromschläge bekommen haben und immer wenn ein Ton erklungen ist, ich glaube so etwa war der Versuchsaufbau und dann später braucht es gar keinen Stromschlag mehr, sondern wenn der Ton ertönt, haben sie schon so gemacht, ja. Es gibt ja auch eine positive Konditionierung. Das ist ja nicht echt, das ist ja nicht von Herzen. Das konditioniert. Das ist so ein bisschen wie, Der kleine Fritz kriegt ein Geschenk von der Oma. Wie sagt man? Wie sagt man? Bitte. Nein, Fritz, danke. Danke, Oma. So, ja, okay, muss man lernen, aber ist doch schön, wenn man Danke sagt. Also wirklich Danke sagt. Da geht einem doch das Herz auf, wenn sich einer von Herzen bedankt. Ja, also ich hatte neulich Rückenschmerzen, ich habe es vielleicht schon mal gesagt, und ich weiß gar nicht, ob der Orthopäde im Raum ist, der mich behandelt hat. Ich war ihm so richtig dankbar. So richtig dankbar. Er hat eigentlich nur seinen Job gemacht, gell? Aber trotzdem, ich war so dankbar, dass die Schmerzen besser waren. Da habe ich mich so riesig gefreut. Also Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine wichtige Sache. Es ist vom Herrn zutiefst in die Seele, in das Herz eines Menschen gelegt, dankbar zu sein. Es ist eine Sünde, nicht zu danken. Undank ist Sünde, ein geistlicher Herz- und Charakterfehler. Es wird ja in keinem Land so viel gejammert wie bei uns. Und geklagt, ist ja auch klar. 70% aller Deutschen hungern. 80% aller Deutschen haben keine eigene Wohnung. Uns geht es ja auch allen so furchtbar schlecht. Ich meine, natürlich weiß ich, es gibt schwer kranke Leute, es gibt große Not auch. Aber alles in allem, muss ich doch sagen, leben wir in einer Zeit, wie es in dieser Welt und in der Geschichte so noch nie gegeben hat. Ein Wohlstand für breite Massen, eine medizinische Versorgung, Essen, Trinken, Haus, man kann sogar in Urlaub gehen. Dankbarkeit gegen Gott? Also ein Charakterfehler, und der Apostel Paulus nennt Undank im Geist Gottes als Kennzeichen der letzten Zeit. Ich will nicht alles von diesem Negativkatalog von 2. Timotheus 3 aufzählen, aber einige Punkte und den Undank natürlich auch. Die Menschen werden viel von sich halten. Steht nicht da, aber man kann sagen, und wenig von anderen. Das ist der stolze Ich-Mensch, der kann sogar gläubig sein. Der fleischliche, religiöse, stolze Ich-Mensch. Viel von sich und wenig von anderen. Ah, die kannst du vergessen. Was der sagt, interessiert mich nicht. Es gibt natürlich schon Leute, wo ich denke, der ist jetzt nicht unbedingt der Experte für Heizungstechnik. Und dann höre ich vielleicht auch weniger zu. Damit meine ich nicht vernünftige Einschätzung, aber eine innere Überlegenheit. Und je reifer ein Mensch im Glauben wird, je reifer ein Christ wird, desto weniger hält er von sich und desto mehr vom Herrn. Also wenn Sie noch sehr viel von sich halten, dann sind Sie innerlich noch nicht sehr weit. Aber in Christo, da sind wir eine neue Kreatur. Also das ist sehr wichtig. Also Menschen werden viel von sich halten, geldgierig, Silber lieben, das ist also weniger das Problem, dass man was hat, sondern dass man immer mehr will. Prahlerisch, hochmütig, Lästerer, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich. Aber bei uns sollte es anders sein. Wir haben den Text gehört, wir haben jeden Grund, Gott dankbar zu sein, in jeder Hinsicht. Ihm verdanken wir alles. Es gibt ja so Treffer des Herzens, die man nicht vergisst, wo Gott wirklich Treffer gesetzt hat. Und so war das auch vor circa 40 Jahren bei einer Konferenz bei Heidelberg. Und da berichtete eine junge Schwester, dass sie sich um jemanden gekümmert hat, und eigentlich wollte sie dann auch für die betreffende Person beten und wusste aber gar nicht, was genau. Ist ja manchmal schwierig, was sollst du eigentlich beten? Das klappt, das nicht klappt, oder? Ja. Manchmal ist es schwer. Und dann fiel ihr diese Stelle im 1. Thessalonierbrief ein: Sagt Dank für alles. Und sie dankte einfach für die Person und hat sie Gott hingelegt. Dankbarkeit, dankbar für alles. Dankbarkeit ist eine Grundhaltung, sollte eine Grundhaltung unseres Herzens sein, eine Frucht des Glaubens. Die ganze Bibel erinnert uns immer wieder daran, Gott zu danken. Was haben wir, was wir nicht von Gott haben? Was sind wir, was wir nicht von Gott geschenkt bekommen haben? Undank und Unzufriedenheit kommt oft von der elenden Vergleicherei. Kennen Sie das auch? Und es ist natürlich so, auch die Werbung und die Medienindustrie führt uns natürlich eine gewisse Unzufriedenheit, indem sie uns immer Idealbilder vor Augen stellt. Und immer irgendetwas, was größer ist. Also ich habe schon manchmal erzählt, Als Schwabe habe ich es ja gerade noch geschafft. Sie wissen ja, wenn der Schwabe mit 40 kein Eigentum ist, dann geht es ihm so wie Konrad Eisler, der als Ruhestandspfarrer auf sein Dorf Hülpen zurückgezogen ist in ein Mietshaus. Und dann kam der Nachbar samstags, als sie eingezogen sind, mit Gummistiefeln und Hosenträger, halt, weil der Schwabe schafft am Samstag, da wird nichts getan, gell? Und dann sagt er, ah, ich habe gar nicht gewusst, dass dir das gehört. Also ich übersetze mal das Halbschwäbische, ich habe nicht gewusst, dass dir das gehört. Worauf dann Pfarrer Konrad Eisler sagt, das gehört mir auch nicht, wir haben es nur gemietet. Da ging der gleich einen Schritt zurück. Ja, hast du nichts geschafft. Hast du nichts geleistet. Also mit 40 muss man im Schwaberländle ein Häusle haben. Wir haben es gerade geschafft. Ich war stolz wie Pfannkuchen, dass die Bank und die Schwiegereltern uns ermöglicht haben, in einem reinen Endhaus zu wohnen. Jetzt war das aber ein bisschen eine bessere Gegend. Wir waren da eher die untere Schicht. Und dann bin ich da spazieren gegangen. War so stolz auf mein reinen Endhaus mit Garage, gell? Freunde. Und dann hat's da aber Villen und Häuser gehabt. Die hatten eine Garage, wie unser Haus war. Und dann war ich so glücklich. Und dann, oh, das wäre ja noch schöner. Und so ist es. Man sieht nicht die Fülle dessen, was man geschenkt bekommen hat, sondern orientiert sich immer nach oben. Ja? Philipper 2, den Christushymnus, hat ein Bruder trefflich überschrieben, seine Bibel, ein Mann will nach unten. Er erniedrigte sich selbst. Ein Mann will nach unten. Aber wir wollen immer nach oben. Haben Sie sich schon mal mit einer Stufe unten verglichen? Gesagt, da will ich auch mal hin. Früher war es ja immer das alberne Auto, ne? Oh, der hat einen Daimler vor der Garage. Heute ist es ja nicht mehr so was Besonderes. Also, es ist ein schwerer Charakterfehler und es ist eine Frucht des Glaubens zu danken für das, was man hat und eine weitere Lektion des Heiligen Geistes, die wir zunehmend lernen dürfen, ist die Zufriedenheit. Zufriedenheit und Dankbarkeit. Nicht immer die Gier nach mehr, nach Größerem, nach Schönerem, nach Weiterem. Ich habe Ihnen da mal zwei Stellen rausgesucht, Sie kennen sie wahrscheinlich oder ich hoffe, dass Sie sie kennen. So wir Nahrung und Wetterschutz haben, so soll uns das genügen, sagt Paulus. 1. Timotheus 6, Vers 8. Ja, Nahrung, klar, Wetterschutz, gut, da darf man jetzt nicht nur an die Hose und an die Hemd und Jacke denken, vielleicht auch ein Dach über dem Kopf, aber da fängt schon an. Ja, aber mein Dach über dem Kopf, das muss dann natürlich auch noch 4 Zimmer links und rechts haben. Also, das muss dann jeder für sich wissen und so, aber Genügsamkeit. Und an einer anderen Stelle heißt es, für dein Leben frei von Geldgier, begnügt euch mit dem, was da ist. Hebräer 13, 5. Also geistliche Augen, und darauf kommt es mir heute Morgen an, sehen die Realität, sind dankbar und freuen sich. In unserem Text heißt es, und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Und dann kommt dreimal die Dankbarkeit. Wir merken, wie wichtig das dem Geist Gottes ist. Und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Alles, was ihr tut mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dann kommt es das dritte Mal. Und dankt Gott dem Vater durch ihn. Der zweite Punkt, und für alle, die hochrechnen, die Punkte sind unterschiedlich lang. Ja, da immer ein paar sagen, Mensch, wir werden gerade das wohl heute Morgen gehen. Also der erste Punkt war 8 Minuten mal 5 sind. Nein, es ist nicht so. Zweiter Punkt, Dankbarkeit für alles, auch für Schweres. Das kann man ja nur im Glauben machen. Weil wir verstehen und sehen viele Zusammenhänge nicht. Und wir sehen die Welt nicht von oben, sondern von unten. Zwar gibt uns der Geist Gottes und der Herr Augen, die sehen können, aber manches ist uns doch noch verborgen. Und so verstehen wir manche Krankheit, manche Not, manches Leid nicht. Die Mutter von 3 kleinen Kindern, die mit 35 vom Herrn genommen wird. Da ist man am besten ganz still. Das Beste, was übrigens die Freunde Hiobs in der Leitsituation gemacht haben, war Schnauze halten. Schnauze halten, Klappe halten. Manches versteht man nicht und dann sollten wir auch mit frommen Sprüchen vor sich sein. Aber wenn jemand im Glauben dann den Sprung schafft und sagt, ich weiß zwar nicht warum, aber du bist ein Gott der Liebe, du bist ein Gott, der mein Vertrauen verdient. Ich danke dir dafür, weil es seinen Sinn hat und weil es seine Frucht bringen wird. Auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe, da steht der Himmel still. In der Schrift gab es ja im Alten Bund verschiedene vorgeschriebene Opfer. Morgenopfer, Abendopfer, Opfer zu den Festen. Es gab aber auch optionale Opfer. Und das ist ein optionales Opfer, ein Dankopfer. Haben Sie schon mal für das, was Ihnen am meisten quer liegt, Gott gedankt? Jetzt kann man sagen, ich fühle mich aber nicht danach oder wäre nicht aufrichtig. Wissen Sie, es geht gar nicht ums Gefühl, es geht um eine willentliche Entscheidung. Glaube hat viel mehr mit der Entscheidung und Willen zu tun. Also wenn ich einem Arzt vertraue, dann sage ich auch Ja zu schweren Therapien, auch wenn sie gefühlsmäßig mir gar nicht liegen und wenn ich denke, meine Güte, sind die Schmerzen groß. Aber wenn das sein muss, dann muss es sein. Und so dürfen wir dem himmlischen Arzt vertrauen, dass es gut mit uns meint und mit allen, die uns umgeben. Und wir kennen ja die inneren Zusammenhänge gar nicht. Ein Glied hängt am anderen. Ich sag mal so, ich weiß das nicht, aber es kann sein, dass du etwas erleiden musst, weil vielleicht dein Bruder gerade im Gazastreifen entführt als messianischer Jude in Gefangenschaft sitzt. Ich will nicht so viel hineingeheimnissen, aber ich will nur sagen, es gibt Verbindungen, auch in die unsichtbare Welt, die wir nicht kennen. Wir werden es von oben verstehen. Was wir jetzt können, ist sagen, Vater, danke, danke. Drittens, Dankbarkeit setzt Beziehung voraus, ist ein Beziehungsbegriff. Haben Sie heute Morgen Ihrer Kaffeemaschine gedankt? Sie sind vielleicht ein undankbarer Geselle. Haben Sie wenigstens Ihrem Auto gedankt, das Sie hierher gebracht haben? Auch nicht. Ach, du hast deinem gedankt. Du fährst wahrscheinlich irgendeine Schrottkarre, ne? Ja, wenn du fürs Auto dankst, dass es hierher kommt. Nein, also ist ja klar. Ich meine, der Sache bedankt man sich ja nicht. Dank gibt man einer Person. Dank ist Ausdruck einer Beziehung. Dank ist, man gibt jemandem Dank für das, was er gibt, was er getan, nicht getan hat. Dank. Dank ist ein Beziehungsbegriff. Hat es zu tun mit einer Reaktion, ist Interaktion zwischen Personen, die in einer Beziehung stehen. Dank, Dankbarkeit sind Beziehungsbegriffe wie Liebe, Glaube, Vertrauen, Treue, Vergebung. Und insofern stiften sie auch Verbundenheit. Und Undank zerstört Beziehung und Verbundenheit. Also es sind ja Antipoden, es hängt ja miteinander zusammen. Und von daher gehört Dankbarkeit zum Kernelement von gelebter Beziehung. Also ein guter Maßstab für den Zustand einer Beziehung ist die Dankbarkeit für den anderen. Ja, und wie merkt man das? Naja, wie geht so ein Tag rum? Von einem Nörgeln, von einem Schimpfen, von einem Kritisieren zum nächsten. Und auch da ist es so, dass wir manchmal Gottes Einschnitte brauchen, um erstmal zu erkennen, was wir eigentlich haben. Wie wertvoll es ist, ihn zu haben, ihm zu danken, ihm nicht nur in den Ohren zu liegen, was wir gerne hätten, sondern zu sagen, danke, dass du da bist. Danke, dass du dich um mich kümmerst, um die ganze Welt. Aber wie schön ist das auch in einer Ehe, in einer Familie. Ich habe schon mal erzählt, Shlomo Raskin, den ich lange Zeit gehört habe, den Rebbe, Rabbiner, Rebbe ist er nicht, der sagte mal bei Kindererziehung, du musst deine Kinder dreimal loben, bevor du einmal schimpfst. Na gut, ich wollte einem meiner Jungs mal was sagen, kritisch sagen, und da fiel mir aber gleich der Rabbi ein, der tauchte so in meinem inneren Gesicht auf, oder inneren Bild auf. Also sagte ich, weißt du, ich will den Namen jetzt nicht nennen, ich finde dich toll, ich lobe dich und du bist auch schön, dass du da bist. Aber jetzt, er musste schon selber lachen, weil er kennt es. Aber ich habe mich selber gefragt, wie oft schimpfe ich, nörgle ich eigentlich und wie oft sage ich Danke. Ich übe mich. Für alle möglichen Dinge Danke zu sagen. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Mir hat jemand erzählt, eine jüdische Familie hat sich vorgenommen, am Schabbat, erstmal den Schabbat natürlich mit Gott und der Familie zu verbringen und jede Kritik einzustellen. Also alles, was man am anderen kritisieren will, das macht man nicht an diesem Tag. Das stelle ich mir schon spannend vor, ja? Wie oft man da am Anfang auf die Zunge beißen muss. Wahrscheinlich gibt es schon leichte Blutflecken. Jedenfalls, es hat die Atmosphäre an diesem Schabbat in dieser Familie so positiv verändert, dass nachher die Nachbarkinder den Schabbat bei ihnen verbringen wollten. Ich meine, man braucht auch mal die anderen 6 Tage, es muss ja auch mal was gesagt werden, aber sie verstehen schon den Grundansatz. Und wie sieht es da in der Ehe aus? Freude aneinander, Dankbarkeit füreinander. Wann haben wir das letzte Mal so richtig Danke gesagt? Das ändert die Situation, das ändert unser Verhalten, unser Denken, unser Herz und den anderen. Macht glücklicher und zufriedener. Friedrich Hensler, Sohn, hat erzählt, dass er mit seinem Vater, der hieß ja auch Friedrich Hensler, als ein junger Kerl war und gerade einen Führerschein hat, einen Besuch im Seniorenheim gemacht hat. Ein Bruder und eine Schwester. Und dann sind sie erst zur Schwester gekommen und er war dabei als junger Kerl. Und da ging es vom Beginn des Besuches, bis sie zur Tür wieder rausgegangen sind, nur um Kritik und Nörgeln. Das Essen war nichts, das Bett war nichts, die Matratze war nichts, das Pflegepersonal war nichts, die Heizung ist zu kalt, der Sommer zu heiß. Es war ein einziges Genörgel. Oh weia, gut, Gebet, raus, 3 Zimmer oder 4 Zimmer weiter zu einem älteren Bruder. Sie kommen da rein, jetzt der wohnt im gleichen Seniorenheim oder wohnte. Er ist so dankbar, dass er da sein darf, dass sich jemand um ihn kümmert, dass er ein Essen kriegt, dass er ein Bett hat, dass er ein warmes Zimmer hat. Also die dachten gerade, ist da irgendwie eine unsichtbare Mauer? Ist der im anderen Ort wie die? Nun muss man nicht alles schönreden. Wenn es kalt ist, ist kalt. Das kann man schon auch mal sagen. Ja, mach die Heizung an oder dreh sie höher. Aber verstehen Sie, und das hat doch jeder schon erlebt, dass er sich ein Familienfest, eine Konferenz, einen Gottesdienst, eine Bibelstunde, ein Treffen selber vollkommen negativ belastet hat durch seine Nörgelei und Kritisiererei. Wenn es schon so losgeht, Dankbarkeit. Gegenstück ist natürlich, schimpfen wie ein Rohrspatz. Das verändert auch. Und das merkst du auch, Entschuldigung, wenn ich das so mal sage, also das merkst du den Leuten an, in der Physiognomie und in ihrem Verhalten. Negativ, bitter, kritiksüchtig. Selber keine Freude am Leben. Der 4. Punkt, Dankbarkeit gegen Gott, beinhaltet auch die Dankbarkeit für alles Geschaffene. Aus der Dankbarkeit gegenüber Gott sollte die Dankbarkeit für andere Menschen, ja, für alle Geschöpfe kommen. Ist nicht zu trennen. Wer den Schöpfer liebt, liebt auch das, was der Schöpfer geschaffen hat. Nicht alles, was die Geschöpfe machen, aber alles, was er aus Liebe geschaffen hat. Der Herr liebt alle Menschen. Eskimos, Schwaben, Badner, Israelis, Palästinenser, Araber, alle. Und der Herr hat die Bewegung auf alle Menschen zu. Er findet nicht bei allen alles gut, das ist aber ein Unterschied. Und so sollten wir eine positive Grundhaltung der Bewegung der Liebe zu den Menschen haben. Deswegen können wir auch für alle Menschen danken. Und dann kommt der Knaller. Dann sollen wir dankbar sein für alle, die Verantwortung tragen. Na, in meiner Bibel steht nur die, die ich gewählt habe und die dann das auch tun, was ich gewählt habe. Nee, steht nicht da. Ist schwer, gebe ich zu. Aber ich muss mich mal selber disziplinieren, wenn ich dann wieder von einer Maßnahme erfahre, wo ich denke, das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Die Maßnahme kann ich kritisieren, aber die Person muss immer mit Würde und Respekt und mit Fürbitte begleitet werden. Eine Grundhaltung, eine positive Grundhaltung, auch zur Flora und Fauna. Ich sage es mal so, ein Christ, der mit Tieren nichts anfangen kann, er muss ja nicht ein Fanatiker sein, ne? Aber das sind Geschöpfe Gottes, Kreatur Gottes. Dankbarkeit gegen Gott beinhaltet auch die Dankbarkeit für alles Geschaffene. Und letzter Punkt. Dankbarkeit fördert die Gemeinschaft und schafft eine positive Atmosphäre. Das habe ich ja im Wesentlichen schon gesagt. Dankbarkeit untereinander bringt näher zusammen und fördert eine Atmosphäre des Respekts und der Liebe. In Römer 12, Vers 10 heißt es, seid einander in herzlicher Liebe zugetan. übertrefft euch in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung. Dann ging es auch in der Gemeinde anders zu. Und die vermeintlich geringeren Glieder umgebt mit umso mehr Liebe und Ehre. So heißt es. Nicht, ach, das ist doch völlig uninteressant, interessiert doch gar keinen. Der hat doch maximal einen Sonderschulabschluss. Was habe ich da schon gehört? Jeder Bruder, jeder Schwester, jeder Mensch ist ein Schatz Gottes und ein Geliebter Gottes. Wir werden staunen, was der Herr einmal aus jedem machen wird. Und dann werden wir uns schämen, was wir auch an Verachtung und an Negativen über diese Menschen gesagt haben. Also ist klar, auf der Negativfolie wird es immer deutlicher, Missgunst, Eifersucht, Neid und so weiter, das fördert natürlich nicht die Gemeinschaft und eine positive Atmosphäre. Und man darf sich schon einmal fragen, warum eine Atmosphäre in bestimmten Bereichen so schneidend ist. Vielleicht, weil du so bist, wie du bist. Die Dankbarkeit ist damit auch ein Gradmesser für unsere Reife im Glauben. Eine dankbare Grundhaltung, eine positive Lebenshaltung, ein Wissen, Gott hat alles in seiner Hand. Und jetzt sage ich etwas Gefährliches, weil das immer missbraucht werden kann. Wichtiger als alles andere ist gelebte Liebe in Beziehung, in wahrer Gemeinschaft mit Dankbarkeit und Freude. Ich bin wirklich einer, der auf die Lehre achtet. Aber selbst wenn alles richtig ist, kann das Entscheidende fehlen, die Liebe. Ich darf jetzt aber auch nicht sagen, ja, dann ist ja egal. Dann hauptsächlich, wir liegen uns immer um den Hals und haben uns lieb und so. Und der Inhalt ist nicht so wie, nein, ich spiele das nicht gegeneinander aus. Aber neben der Richtigkeit der Dinge ist es ganz entscheidend, dass Herzen sich begegnen. Und ich glaube, dass wir mit diesem Gegenmodell in der Welt, mit dem Gegenmodell Gottes, unheimlich attraktiv sind. Es wird immer kälter in der Welt. Es wird immer heimatloser in der Welt. Und eine Gemeinde, die sagt, herzlich willkommen, du bist bei uns so, wie du bist, willkommen. Klammer auf, müssen wir nicht gleich sagen, Gott wird dir auch noch ändern, Klammer zu, das muss man ja dann auch Gott überlassen. Aber zunächst mal wirklich offen für Begegnung. Pastor Mumsen schreibt, immer wieder stoße ich in der Bibel darauf, was Gott unserem Schöpfer am allerwichtigsten ist. Nicht Erfolg oder Sieg um jeden Preis, keine religiösen Rituale, noch nicht einmal Überleben um jeden Preis. Was Gott will, ist, dass wir miteinander zurechtkommen. Es geht um Beziehung. Und jetzt kommt ein Satz, der hat es in sich. Unsere Liebe zu Gott spiegelt sich in der Liebe zu unserem Nächsten wider. Johannes sagt es deutlich, sag nicht, du liebst Gott, wenn du ein Problem mit deinem Bruder hast und ihn hast. Also wir fassen zusammen, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben, Danken segnet uns, verändert uns, unser Herz, unsere Umgebung, und erfreut Gottes Herz. Und manchmal dauert es auch, bis man zum Danken kommt. Gott erwartet keinen Automatendank, also oben Münze rein, unten kommt der Dank raus, sondern Paulus und Silas, die waren im Stock gelegen im Gefängnis. Und dann heißt es, also ich sage mal mit meiner inhaltlichen Auslegung, bis Mitternacht jammerten sie auch in ihren Schmerzen und wälzten sich. Und dann fingen sie an, Gott zu loben. Und alle Gefangenen hörten ihnen zu. Dann hat Gott, das muss nicht immer so sein, aber da hat Gott wirklich alles verändert. Es fing an mit der Veränderung im Herzen von Paulus und Silas. Die hätten schimpfen und jammern und was weiß ich sagen können. Nur noch um Befreiung beten und diese Ungerechtigkeit. Sie lobsangen. Dann, nachdem ihr Herz zu Gott und verändert war, veränderten sich die Herzen aller Gefangenen. Dann sprangen die Ketten auf und dann kam der Kerkermeister und sein ganzes Haus zum Glauben. Was für eine Gnade. Ja, wirklich, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Danken ist wirklich eine Sache, die das alles ändern kann. Und ich will schließen mit den Worten des Mannes nach dem Herzen Gottes, David, der voller Dankbarkeit war. Und wer das Leben Davids kennt, der weiß, der hat auch ganz andere Stunden erlebt. Psalm 103 von David, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
der dir alle deine Sünde vergibt, heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Amen. Wir wollen beten und uns dazu erheben. Ja, und so wollen wir dir Dank sagen. Dank für all das, was du in unser Leben gelegt hast und noch legen wirst. Dank sagen, dass du der Regent in dieser Welt bist. Bei allem Chaos, bei allem Durcheinander, bei allen menschlichen Plänen und Ränkespielen, bei allem, was Geschöpfe auch verbiegen. Du bist der, der gerade macht. Du bist der, der zum Ziel führt. Danke, dass du im Regiment sitzt. Danke, dass du unser Leben in deiner Hand hältst. Danke für jeden Einzelnen. Danke für alle, die du geschaffen hast. Mit jedem, dem du Leben geschenkt hast und Leben schenken willst, verbindest du Gedanken der Liebe und des Heils. Danke für deine vielfältige Schöpfung. Danke für die Kreatur. Danke für dein Versorgen, innerlich und äußerlich. Danke, dass du mehr tust, als wir bitten und verstehen. Und wir danken dir jetzt auch nochmal besonders für dein Volk und unsere Brüder und Schwestern in Israel. Wir bitten dich besonders auch für die jetzt Not haben, Todesfälle, Schmerzen, Elend. Du weißt um die Frau, die sie mit an den Haaren in die Gefangenschaft gezogen haben, die Oma auf dem Rollstuhl. Ach, Herr Jesus, erbarm du dich. Und wir danken dir, dass du alles erstatten wirst, dass du alles auf deine Weise gut machen wirst. Gepriesen und gelobt seist du. Amen.